Ja, ganz ursprünglich gab es sogar schon 1856, also 30 Jahre vorher in Australien, die Idee eines Arbeiterkampftags. Und das lag aber noch Ende April. Und die Idee ist in den USA wieder aufgetaucht und war Teil der 8-Stunden-Kampagne. Also die Arbeiterbewegung hat Ende des 19. Jahrhunderts eine große Kampagne geführt für den 8-Stunden-Tag. Man wollte täglich nur noch 8 Stunden arbeiten statt 12 oder 16, wie das teilweise der Fall war in besonders schlecht bezahlten und regulierten Branchen. Und da gab es einen großen Generalstreik am 1. Mai 1886 in Chicago. Mit Massenversammlungen, Arbeitsniederlegung und so weiter. Und das hat die ganze Stadt in große Unruhe versetzt.
Dann ist ja sozusagen das, was dieses Datum so geschichtsträchtig macht, ist ja dann eigentlich in den Folgetagen auch passiert in Chicago. Das war ja ein mehrtägiger Massenstreik, wo in Chicago allein 90.000 Leute diesem Aufruf gefolgt sind und damit einhergegangen sind in diesen Folgetagen bewaffnete Auseinandersetzungen auch. Kannst du beschreiben, was da passiert ist?
Genau, das war am 4. Mai, wenn ich mich richtig erinnere. Und es war eine Massenversammlung. Wenn man sich die Flugblätter anguckt, kommt das Internationalistische schon raus. Das war eine Massenversammlung. Da steht auf einem Flugblatt oben Mass Meeting und unten steht Massenversammlung auf Deutsch, weil nämlich die deutschsprachigen Anarchisten in Chicago sehr stark waren. Allgemein in der Epoche waren die Anarchisten sehr stark ein Rückgrat der Arbeiterbewegung, auch stark gewerkschaftlich organisiert. Und die haben dieses Mass Meeting, diese Massenversammlung gemacht. Und am Rande dieser Versammlung explodierte eine Bombe, die 12 Tote zur Folge hatte und davon mehrere Polizisten, aber eben auch mehrere Arbeiter. Und obwohl ihre eigenen Leute sozusagen auch mit dabei draufgegangen sind und es eigentlich keinen Sinn macht, eine Bombe mitten in die eigene Demonstration zu schmeißen, wurde am Ende gerichtlich festgestellt, die Anarchisten sind schuld daran, die waren's, und die Ideen der Redner, hieß es im Gerichtsurteil, seien verantwortlich für die Eskalation. Im Prozess führte das zu Todesurteilen. August Spieß, einer der Redner und Anführer der Arbeiterbewegung der Zeit, wurde hingerichtet. Seine letzten Worte waren, man kann nicht ewig leben wie ein Vieh. Und auf der Beerdigung waren 25.000 Leute. Also es war sozusagen dann nochmal eine weitere Demonstration der Stärke eigentlich. Die Idee, diese Massenbewegung zu zerschlagen, trotz aller Gewalt, hat nicht funktioniert. Und ja, die Hintergründe der Bombe sind bis heute nicht geklärt. Aber man muss eigentlich annehmen, dass es eine Provokation von anderer Seite war und eben gerade nicht aus der Arbeiterbewegung. Weil selbst da, wo die anarchistische Bewegung in Ende des 19. Jahrhunderts zur Gewalt gegriffen hat, waren es in der Regel politische Attentate gegen hochgestellte Persönlichkeiten, aber nicht Bombenattentate in die Menge hinein. Das ist was, was man in der Zeit eigentlich nicht kennt im Terrorismus.
Nun haben ja viele Menschen diesen Gerichtsprozess gegen diese 8 Angeklagten vom High Market als sehr ungerecht empfunden, und dem erwuchs ja dann so eine internationale Solidaritätskampagne. Bevor wir uns das nochmal genauer angucken, du hattest jetzt schon mehrere Sachen erwähnt, was die amerikanische Arbeiterbewegung betrifft. Also du hattest den starken Anarchismus erwähnt und auch, dass da Leute aus dem Exil eine große Rolle gespielt haben, und du hattest auch die Forderung nach dem 8-Stunden-Tag erwähnt. Wenn wir da nochmal so ein bisschen gucken, weil ich das auch interessant finde, weil die amerikanische Arbeiterbewegung kaum heute noch bekannt ist. Was war denn das Besondere an der amerikanischen Arbeiterbewegung? Wie hat sie sich damals organisiert? Was waren da vielleicht die Ziele zu dieser Zeit gerade?
Na, das Besondere war, dass die USA eines der führenden kapitalistischen Länder waren, besonders hochentwickelte große Industrie, besonders große Massen. Ein Besonderes war auch, dass die USA ein Einwanderungsland waren und halt die Arbeiterbewegung war von der Multikulturalität und Vielsprachigkeit gekennzeichnet. Also ich habe eben diese zweisprachigen Flugblätter zitiert. Das waren eben auch nicht Leute, die im Exil waren, das heißt so politische Flüchtlinge oder so, sondern Massen von Arbeitsmigranten, die in Deutschland halt keine Arbeit finden könnten. Da waren auch Linke, die wegen Repression weggegangen sind, aber eben viele auch, die einfach nur auf der Suche nach Arbeit waren. Es war eine gigantische Migrationsbewegung, auch sehr interessant für heute, nur dass das damals halt willkommen geheißen wurde in den USA. Aber was nicht willkommen geheißen wurde, ist natürlich, dass die Leute dann Ansprüche stellen. Da kommen sie als Flüchtlinge und dann wollen sie auch noch ordentlich bezahlt werden für ihr Geld. Das geht natürlich nicht. Und deswegen waren diese, also viel auch von deutschen Arbeitern getragenen Gewerkschaften, anarchistischen Bewegungen halt der Polizei ein Dorn im Auge. Und man hat versucht, mit allen Mitteln die klein zu halten. Also das Ausmaß an Repression ist auch heute unbekannt. Also das ist auch sehr, was für Mittel nahe gegriffen würde. Also jeder kennt Detektivgeschichten. Niemand weiß, dass die Detektei Pinkerton einer der großen Detektivunternehmen hauptsächlich dazu da war, halt Streikbrecher anzuheuern und Gewerkschafter auszuspionieren. Also dass sie direkt zur Zerschlagung der Arbeiterbewegung eingesetzt wurde. Jeder kennt Sylvester Stallone, aber niemand kennt seinen Film Fist, wo er als Gewerkschafter in den 30ern Klassenkampf organisiert und die Bosse halt die Mafia auf ihn ansetzen und organisierte Schläger, um die Gewerkschaften aus den Betrieben rauszuhalten. Auch nach einem wahren Fall geschildert. Kann ich nur empfehlen, den Film. Wer Rambo nicht mehr leiden kann, schaut sich den an.
Nun haben wir also zu dieser Zeit besonders in Chicago eine starke Arbeiterbewegung. Wir haben diese Massenstreikbewegung und wir kommen dann eben zurück zu der Bombe vom High Market, die eben dann dazu führt, dass 8 Anarchisten zum Tode verurteilt werden. Und hier ist ja gerade für die Geschichte des 1. Mai interessant, wie sozusagen auf diesen Prozess, auf diese Todesurteile reagiert wurde. Kannst du da erzählen, wie sich diese Geschichte weitergesponnen hat, dass das auch so eine große Aufmerksamkeit erfahren hat?
Also ich glaube, das hat vor allem diese Aufmerksamkeit bekommen, weil es offensichtlich ungerechtfertigt war, weil es offensichtlich ein Angriff war, weil es so massive Gewalt war. Erstens sterben Arbeiter auf der Demo und dann werden auch noch die Falschen sozusagen hingerichtet. Und es war Teil einer sowieso schon internationalen Kampagne mit legitimen Forderungen, nämlich die 8-Stunden-Tag-Kampagne. Die Leute wollten sich nicht totarbeiten lassen. Man will nicht leben wie ein Vieh, sagte August Spies seinen letzten Worten. Und so kam es dann, dass sich das sehr schnell internationalisiert hat. Also 1889 gab es in Paris einen Kongress. Am 14. Juli, nicht zufällig, am 100. Jahrestag des Sturms auf die Bastille. Und da haben sich alle Arbeiterparteien, Gewerkschaften, die es damals so gab, getroffen, um sich wieder mal zusammenzufinden. Und das war der Gründungstag der 2. Internationale, der Sozialistischen Internationale. Also Friedrich Engels hatte diesen Kongress noch selber mitorganisiert. Viel geschimpft in seinen Briefen drüber, weil er nicht wusste, was dabei rauskommt. Aber am Ende war es sehr erfolgreich, weil es dann ein regelmäßiges Treffen wurde, dass sich alle sozialistischen Gruppen und Parteien, es waren nicht alles schon Parteien, waren nicht alle so groß, aber die Bewegung wuchs, regelmäßig versammelt haben. Und auf diesem Gründungskongress 1889, der war 3 Jahre nach der Haymarket Affair, wurde dann beschlossen, den 1. Mai regelmäßig, also erstmal wurde beschlossen, den 1. Mai 1890 zum Kampftag der Arbeiterklasse zu machen, auch um dieser 8-Stunden-Tagsforderung nochmal Nachdruck zu verleihen. Und damit war das sozusagen globalisiert, der 1. Mai. Da kam er aus den USA raus oder aus den australischen Anfängen, die ich zitiert hatte, und war in Europa angekommen. Und dann musste halt jede Arbeiterbewegung erstmal sehen, was machen wir an dem Tag denn.
Also um da auch nur noch mal nachzufragen, das heißt, diese Forderung nach dem 8-Stunden-Tag, die war sowieso schon in der internationalen Arbeiterbewegung vorhanden, also weltweit quasi. Und durch diese Ereignisse des Haymarkets hat es dann Katalysator gegeben, das auch nochmal international sozusagen zu einer Forderung zu machen. Und der 1. Mai war quasi ein Datum, wo diesem besonders Ausdruck verliehen wurde.
Genau, das ist immer, die legitime Forderung ist wichtig. Also natürlich, der Polizeiübergriff, die Justizmorde haben halt Abscheu erzeugt, aber es war erst sozusagen der auf die Zukunft gerichtete Kampf und die Forderungen, die man hatte an die Zukunft und nicht nur die Trauer über die Vergangenheit, sondern die konkreten Forderungen auf die Zukunft, die Leute weiter mobilisiert haben. Ansonsten hätten vielleicht die Familien getrauert und dann wäre es auch irgendwann vergessen worden, aber dadurch, dass die Arbeiterbewegung eben politischen Zweck hatte und mit einer konkreten Forderung, mit dem die Leute auch im Alltag was anfangen können, das fehlt heute auf linken Veranstaltungen leider oft, hat sich das halt weitergetragen. Und der 1. Mai 1890 wurde halt sofort ein großer Erfolg. Also in Österreich gab es halt da riesige Bewegungen. Die österreichische Bewegung hatte auch mit sehr viel Polizeirepression zu kämpfen. Und gerade die österreichische Bewegung, weil sie so viel Repression hatte, hat man denen keine Versammlungen zum Beispiel erlaubt. Da kam dann immer ein kaiserlicher Schutzmann und hat gesagt, nee, und dies und das. Und dann haben sie gesagt, so gut, dann machen wir halt Arbeitsruhe, gehen aus den Betrieben raus und machen Spaziergänge. Weil so ein Streik, den kann man schlecht verbieten, dass jemand nicht zur Arbeit geht. Das kann einen den Arbeitsplatz kosten, das ist ein hohes Risiko. Gleichzeitig, wenn es sehr viele machen, ist es schwierig, man kann sie nicht alle entlassen. Und wenn sie dann im Park spazieren gehen und keine Demo anmelden, dann ist es auch schwierig, alle einzufangen. Und aus diesem Kalkül heraus hat die österreichische Bewegung 1890 in einem Land mit eher hoher Repression durch einen etwas ungeregelten, aber heute würde man sagen klaren gewaltfreien Aktionskonsens, nämlich Arbeit verweigern, ziviler Ungehorsam und wir gehen trotzdem auf die Straße, aber wir provozieren nicht die Polizei. Im Grunde sehr moderne Methoden, haben sie in einem Land mit hoher Repression ein sehr starkes Zeichen gesetzt. In Deutschland lief das weniger. Da hatte man mehr Angst vor der Polizei und hat gesagt, okay, wir machen Feiern am Nachmittag irgendwie. Und man hat nur in Hamburg einen Streiktag gemacht. Und da gab es auch richtig Stress hinterher, weil die Unternehmer dann gesagt haben, okay, alle in Hamburg, die nicht zur Arbeit kommen, brauchen morgen auch nicht kommen. Es gab eine riesige Aussperrung, also sozusagen Streik von Unternehmerseite, indem man die Leute einfach sagt, gut, dann machen wir halt ohne euch weiter. Das schmerzt natürlich die Unternehmer auch, aber ist immer ein politisches Mittel gewesen, um Leute in die Knie zu zwingen. Und da dann kein Lohn weitergezahlt wurde, musste in Hamburg in der Soli-Arbeit zum 1. Mai 1890 hinterher, also die Gewerkschaften haben 900.000 Reichsmark gesammelt an Streikunterstützung für die Familien. Das ist eine Unsumme. Und um das irgendwie zu stemmen, haben sie erstmal eine Generalkommission gegründet und sich ein bisschen mehr vernetzt, weil vorher hatte jede Branche, die Maurer hatten eine Gewerkschaft und die Metallarbeiter hatten eine Gewerkschaft und die Rohrleger hatten eine Gewerkschaft und die haben mal diesmal das gemacht. Und mit der Generalkommission hat man im Grunde die Unternehmer kopiert. Wenn die Unternehmer sich solidarisieren mit dieser Riesenaussperrung, dann müssen wir uns auch solidarisieren. Und im Grunde ist das das Gründungsdatum des DGB, denn aus dieser Generalkommission ist in der Weimarer Republik der ADGB entstanden und dann 1949 der DGB.
Du hast jetzt 1890 als das Jahr genannt, in dem der 1. Mai institutionalisiert wurde als internationaler Arbeiterkampftag. Wenn man von diesem Datum ausgeht und vielleicht so auf der einen Seite die USA als Bezugspunkt hat, auf der anderen Seite Deutschland, Österreich, wie hat sich das dann weitergesponnen, was diese Forderung nach dem 8-Stunden-Tag betrifft? Konnte das durchgesetzt werden?
Die konnte durchgesetzt werden, in verschiedenen Ländern sehr unterschiedlicher Zeit. Und man muss auch gucken, was bedeutet 8-Stunden-Tag. Damals bedeutet 8-Stunden-Samstag auch noch. Das heißt eine 48-Stunden-Woche insgesamt. Und das ist in Deutschland letztlich erst in der Novemberrevolution durchgesetzt worden, als nach heftigen Streiks, revolutionären Erhebungen, auch der 1. Mai 1916 war da sehr wichtig, die Arbeiterbewegung so stark geworden war und letztlich die Frage war, entweder wir nehmen euch die Fabriken komplett weg und ihr müsst selber arbeiten gehen oder wir geben euch den 8-Stunden-Tag. Und da gab es das sogenannte Stinnes-Legin-Abkommen zwischen Herrn Stinnes, heute gibt es nur noch die Baumärkte, aber damals war das das größte Industriekonglomerat, das der größte Trust sozusagen in der deutschen Industrielandschaft. Und Legin war eben der Vorsitzende dieser Generalkommission der Gewerkschaften. Dem war das mit der Revolution auch alles ein bisschen zu viel und zu bunt. Und dann haben sie halt den goldenen Handschlag gemacht, dass man die Revolution wird so langsam ein bisschen runtergefahren. Dafür wird aber im Grunde die Jahrhundertforderung des 8-Stunden-Tags erfüllt. Und das gehört auch zur Geschichte des 1. Mai. Nicht nur Klassenkampf, sondern eben auch Klassenkompromiss, was natürlich eine bittere Spaltung zwischen den Leuten, die die Revolution gerne weitergetrieben hätten und denen, die mit den 8 Stunden zufrieden waren, in die Arbeiterinnenbewegung reingetragen hat.
Und genau sowas würde ich vielleicht auch nochmal in meiner abschließenden Frage aufgreifen, weil wenn man eben dann guckt, wie sich der 1. Mai als eine Tradition herausbildet, dann kann man ja eben sehen, dass das eine ganz widersprüchliche Traditionsgeschichte zum Teil ist. Auf der einen Seite beziehen sich eben die eher radikalen Teile der Arbeiterbewegung drauf und es gibt sowas wie den revolutionären 1. Mai. Auf der anderen Seite beziehen sich eher reformistisch orientierte Gewerkschaften auf den 1. Mai. Du hast herausgearbeitet, auch zu Recht, weil es auch mit der Geschichte des DGB zum Beispiel zusammenhängt. Ich hatte das am Anfang auch erwähnt, die Nazis beziehen sich auf den 1. Mai, was ja auch mit der Geschichte zusammenhängt, weil im Nationalsozialismus das zum 1. Mal als gesetzlicher Feiertag festgelegt wurde in Deutschland. Und wie gesagt, viele Leute erinnern sich immer im Osten auch an die DDR und daran, dass da eben so staatsoffizielle 1. Mai-Paraden durchgeführt wurden. Dann ist vielleicht die Frage, wenn man sich jetzt mit so einer Geschichte und auch mit so einer wechselhaften Geschichte auseinandersetzt, was bleibt denn dann heute noch vom 1. Mai? Oder wenn man sich diese Ursprünge anguckt, was kann uns das dann vielleicht heute sagen? Oder ist das eine verlorene Geschichte oder können wir was damit anfangen?
Ja, ich glaube, ich muss die Antwort in zwei Teilen geben. Erstmal muss ich nochmal was sagen zu der Nazi-Aneignung und im Grunde Enteignung dieses Tages, weil das eine ganz andere Sache ist. Und dann nochmal was zum Thema reformistische und revolutionäre Traditionen im 1. Mai, weil das sind natürlich große Unterschiede. Das reformistische und revolutionäre sind ja eigentlich der Streit um die Mittel zwischen Sozialdemokratie und Kommunismus oder Anarchismus auch, den hatten wir eben auch. Also will man sozusagen die sozialen Ziele der Arbeiterbewegung mit Revolution oder mit Reformen durchsetzen? Ansonsten, was glaubt man, was klüger ist? Aber die Ziele unterscheiden sich gar nicht so sehr, zumindest für die Anfangszeit der Bewegung. Während bei den Nazis es ein fundamentaler Unterschied ist, weil die Nazis diese Ziele nicht teilen, weil in der faschistischen Ideologie es keine Klassen gibt und keinen Konflikt zwischen Klassen und verschiedenen und Arbeitenden und Nicht-Arbeitenden, sondern nur das Volk als biologische Einheit. Und dieses Volk kennt halt keine Spaltung, sondern nur Spaltung gegenüber anderen Elementen, die nicht zum Volk gehören, und die darf man dann ausrotten. Also in der faschistischen Ideologie ist halt der Kampf für eigene Interessen, der Kampf von Leuten, die in der Gesellschaft benachteiligt sind, schwächer sind, weil sie kein Vermögen haben, Lohnarbeiten müssen und dafür halt sowas wie das Streikrecht brauchen, um ihre Interessen durchzusetzen. Also der Kampf der Schwächeren ist verboten, aber der Kampf der Masse gegen Leute von anderer Religion, Immigranten und so weiter, also diese menschenfeindliche Aberkennung des Lebensrechts von Leuten, die irgendwie neu dazukommen oder auch einfach rausdefiniert werden aus der Volksgemeinschaft, die ist drin. Von daher unterscheiden sich beide Ideologien fundamental. Selbst die vulgärste und terroristischste Verquerung der marxistischen Ideologie hat noch irgendwo als Traum so die große Gleichheit. Die faschistische Ideologie hat diese große Gleichheit nicht. Die will immer den Unterschied und immer ein sogenanntes Volk soll über das andere stehen. Beim deutschen Nationalsozialismus ist es sehr interessant, der benutzt diese Ideologie als Reaktion auf den Klassenkampf. Man sieht, es sind Klassenkämpfe, man kann sie nicht leugnen, man kann sie nicht aus der Welt reden und man sagt, aber eigentlich sollten keine Klassenkämpfe sein, weil wir sind ja irgendwie ein Volk und wir gehören ja irgendwie wie so eine Spezies Dackel alle zusammen, weil wir von einer Rasse sind. Und damit delegitimiert man den Klassenkampf. Gleichzeitig klaut man aber den Klassenkämpfern ihre Symbole. Man nimmt die rote Fahne und setzt da so einen Bonbon rein mit Hakenkreuz. Man nennt sich selber Sozialisten, schreibt aber nationale Sozialisten und macht so eine Umdeutung. Also man stiehlt den Leuten ihre Symbole und setzt aber eine völlig andere Ideenwelt da rein. Und das passiert schon relativ früh in der faschistischen Bewegung. Die kommt nämlich nicht aus der Arbeiterbewegung, das ist ein grobes Missverständnis, sondern die kommt aus der Gegenrevolution von 1918. Also die ersten Leute, die mit Hakenkreuz durch die Gegend laufen und Leute erschlagen und totschlagen, das ist die Marinebrigade Erhard, das ist ein Freikorps zur Niederschlagung der Novemberrevolution. Das sind Leute, die gegen den 8-Stunden-Tag sind und gegen alle Forderungen des 1. Mai und der völkischen Rechten angehören. Und aus diesen Leuten entwickelt sich dann in so eine Art Übernahme die NSDAP. Und die versuchen, um ihre Macht zu erhalten, diesen 1. Mai umzudeuten und umzubesetzen. Und dann gibt es halt den 1. Mai als Tag der nationalen Arbeit, in dem man halt sozusagen, man schenkt den Leuten einen Feiertag, aber stiehlt den Inhalt dieses Feiertags. Vorher war es nämlich kein Feiertag offiziell, sondern es war immer umstritten. Und wenn, dann war es ein Streik, aber nie ein gesetzlicher Feiertag. Und ist also auch schon eine Befriedungsaktion. Man gibt halt einen Feiertag, dafür verbietet man für 12 Jahre alle Streiks. Schlechter Deal. Noch viel schlechter als der Deal von 1918, wo es den 8-Stunden-Tag tatsächlich gab. Die Nazis machen keinen 8-Stunden-Tag, die machen einen Lohnstopp. Von daher, der eigentliche Skandal in der Sache ist, dass Teile des ADGB, des Gewerkschaftsbundes, halt das schlucken und sagen, okay, wir rufen mit auf zum 1. Mai, zum Nazi-1. Mai, weil vielleicht lassen sie uns dann in Ruhe und dann werden wir nicht verboten. Und das ist eine fatale Fehleinschätzung. Also Hitler ist nicht Bismarck, er hat ganz andere Mittel der Repression und er hat immer gesagt, er will den Marxismus ausrotten. Und dazu gehört für ihn sowohl der revolutionäre Teil als auch der sozialdemokratische Teil. Deswegen lässt er sie einmal laufen am 1. Mai und am 2. Mai werden die Gewerkschaftshäuser gestürmt und die Arbeiterbewegung wird zerschlagen. Ganz egal, ob sozialdemokratisch, kommunistisch oder anarchistisch ausgerichtet, damit wird Schluss gemacht. Deswegen ist der NS-Bezug auf den 1. Mai sozusagen eine gewalttätige Aneignung aus einer ganz anderen politischen Richtung. Und darauf muss man, glaube ich, bestehen, wenn man sagt, heute 1. Mai, welche Tradition hat das? Es ist eine Tradition der Arbeiterbewegung und die völkische Rechte, die Nazis haben da kein Anrecht drauf, beziehungsweise die Inhalte, mit denen sie was füllen, sind heute genauso menschenverachtend wie damals. Deswegen macht es Sinn, sich auf diesen Tag zu beziehen, den zu verteidigen im Sinne seiner sozialen Ziele, die nämlich nicht menschenverachtend sind, sondern halt für mehr Freizeit, für mehr soziale Gerechtigkeit und so weiter in eine ganz andere Richtung gehen.